Renditechancen im Bestand, heute mit Special Guest Daniel Preis. Heute ist Daniel Preis von der Domizil Real Estate Group unser Gast und mit ihm sprechen wir unter anderem über diese Fragen. Was ist beim Investment in den Bestand aus Sicht der Anleger der Vorteil? Was spricht für den Neubau, was für den Bestand? Wie sieht es mit dem ökologischen Fußabdruck aus? Was ist da vorteilhafter? Kosten Full-Service-Pakete für Anleger in Immobilieninvestments nicht eine ganze Menge Rendite? Warum ist das Investieren in viele kleine Städte, die man kaum im Blick hat, abseits der Big Seven eine lukrative Strategie? Und wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt im Jahre 2024? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, reden wir über ein Thema, das uns alle umtreibt, weil es nämlich auch gar nicht genug Neubau gibt. Wir konzentrieren uns also heute mal auf die Renditechancen im Bestand. Dafür haben wir natürlich, weil das Ganze seinen wissenschaftlichen Lauf nicht und Pfad nicht verlassen darf, unseren berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Und weil wir natürlich auch jetzt mal vertieft in die Praxis gucken wollen, haben wir einen Special Guest. Daniel Preis von der Domizil Real Estate Group ist bei uns. Moin, Daniel. Michael wollte ich gerade sagen, so Gewohnheit, weißt du? Also, hallo Daniel.
Hallo, gerne Michael.
Genau, vielleicht ganz zu Anfang, bevor wir dann Deep Dive in das Thema machen, mal eine Frage zu dir, Daniel, und vielleicht auch zu deiner Unternehmung. Sag mal zwei, drei Sätze. Wer bist du? Wer seid ihr? Was treibt ihr eigentlich?
Mein Name Daniel Preis, hast du schon gesagt. Ich bin hier der Vertriebsvorstand in unserem Unternehmen. Das heißt, dafür verantwortlich für den ganzen Einzelvertrieb unserer Wohnungen als Kapitalanlage. Die Domizil als solches gibt es mittlerweile seit über 15 Jahren. Unser Kerngeschäft ist der bundesweite Ankauf von Bestandsimmobilien, die anschließende Aufteilung dieser Immobilien und dann natürlich der Verkauf an Mieter, Selbstnutzer, momentan durch die Zinslandschaft etwas weniger, aber vor allem eben dann an die Kapitalanleger der Verkauf und die anschließende Verwaltung dieser Immobilien. Neben diesem klassischen Privatisierungsgeschäft machen wir aber auch für institutionelle Investoren auch Asset- und Portfolio-Managements, für die wir quasi größere Wohnungsbestände verwalten.
Okay, das heißt, lass mich mal ganz kurz überlegen, wie kann ich als Anleger, Privatanleger Kunde bei dir werden? Ich gebe euch auf die Website und sage hier, ich platziere jetzt 50.000 Euro, macht mal was damit oder wie komme ich in persönlichen Kontakt mit dir?
Du kommst in persönlichen Kontakt eigentlich ausschließlich über unsere Vertriebspartner, die haben keinen eigenen Direktvertrieb. Natürlich, wenn man eine Leerwohnung kauft, bei uns okay, aber ansonsten kauft man ja eine eigenständige Immobilie, ne, das heißt also kein Fonds oder keine Beteiligung, sondern du kaufst eine Eigentumswohnung über unsere ausgewählten Vertriebspartner. Dort haben wir wirklich ein breites Netz an ausgewählten Vertriebspartnern, bei denen du dich beraten lassen kannst und dort dann eine Immobilie über uns beziehen kannst. Direkt geht das natürlich auch. Ne? Gehst du auf die Homepage, füllst ein Kontaktformular aus. Dich würde gerne ein Objekt beispielsweise in Köln-Brühl interessieren, dann nehmen wir auch mit dir Kontakt auf.
Okay, das heißt, ich kann euch direkt kontaktieren. Und als Fonds, gut, unsere Zuhörer als Fonds wissen selber, wie sie euch finden. Genau, dann aber noch eine Frage. Und zwar, die Domizil hat sich vor allen Dingen auf den Bestand konzentriert. Was ist aus deiner Sicht der Anleger der Vorteil? Wir haben ja in den vergangenen Folgen vor allen Dingen diskutiert, dass inzwischen auch die Bestandsimmobilie immer mehr ein Verfallsdatum kriegt, ein technisches, weil wir so viel Einbauten haben. Wir müssen uns an so viel Sachen halten, die die grüne Voraussetzung schafft, damit es ein tolles Asset ist. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil im Bestand?
Der Vorteil im Bestand liegt natürlich vor allem in den Chancen der relativ schnellen Mietentwicklung und Renditeentwicklung. Ich kaufe natürlich deutlich günstiger ein wie ein Denkmal oder Neubau. Ne? Das ist ein ganz, ganz klarer Vorteil. Ich habe keine Zeiten, keine Bauzeitenverzögerung und ich habe sofort meine Rendite, was ich möchte. Und ich habe vor allem natürlich auch den ganz entscheidenden Vorteil, diese Immobilie existiert bereits. Ich kann mir also quasi wirklich ein Bild davon machen, wer wohnt da, wie ist das Umfeld der Immobilie, wie hat sich das entwickelt. Das heißt, ich kann es also sehr, sehr gut einschätzen. Natürlich gibt es auch ein paar Themen, wo man aufpassen muss im Bestand. Wie du vorhin gesagt hast, ja, es gibt theoretisch die Möglichkeit eines Verfalls. Bauteile müssen natürlich irgendwann mal ertüchtigt werden, erneuert werden. Dafür machen wir im speziellen Konzept, kommen wir vielleicht dann noch später darauf, dass man eben diese Themen bereits im Vorfeld weiß, dass man eben vernünftige Modernisierungskonzepte, energetische Konzepte natürlich eben auch nutzt, die wir dann bereits auch einpreisen, so dass man also wirklich eine Wohlfühlbestandsimmobilie kauft, bei denen diese Themen alle erledigt sind.
Michael, sag mal so aus wissenschaftlicher Sicht, was spricht für einen Neubau, was für einen Bestand?
Ja, ein paar Punkte hat Daniel ja auch schon genannt. Ich glaube, für den Neubau ist ganz relevant. Man hat natürlich eine Immobilie, die im Stand der Technik ist. Man hat erstmal keine Sanierungsprobleme oder ähnliches oder auch keine weiteren Sanierungskosten, die man irgendwie einplanen muss. Aber man muss natürlich auch sehen, und das ist gerade in der jetzigen Zeit natürlich relevant, man trägt natürlich auch immer ein Projektentwicklerrisiko. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn ich jetzt in Neubau investiere, je nachdem, mit welchem Partner ich das mache, kannst dann natürlich auch ein Problem geben. Wir müssen schon damit rechnen, dass es auch den ein oder anderen, die ein oder andere weitere Insolvenz bei Projektentwicklern gibt. Und natürlich, ich habe erstmal keine Mieteinnahmen, das heißt, ich zahle natürlich nur einen Teil des Preises, aber ich muss natürlich erstmal Zinskredite aufnehmen, die bezahlen. Das heißt, ich habe erstmal auch eine Zeit, wo ich eben keine Einnahmen habe, aber durchaus schon Kosten. Auch das ist relevant. Und was eben spannend ist, wir sehen in den letzten Jahren doch eine Weitung auch der Preisentwicklung zwischen Bestand und Neubau. Also wir waren immer so, ich habe letztens mal eine Statistik noch gesehen, so zwischen so etwa 1000 Euro je Quadratmeter war der Unterschied zwischen Bestand und Neubau. Der hat sich in vielen Regionen mittlerweile auf 2000 Euro erweitert. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also von daher lohnt es sich, diese Chancen anzuschauen. Und wir haben ja das letzte Mal auch darüber diskutiert, also die Energieeffizienzklassen beispielsweise, die werden ja mitunter sehr unterschiedlich bepreist. Also von daher scheinen da schon auch Chancen im Bestand zu liegen, wenn man eben glückliches Händchen auch mit der Objektauswahl hat.
Nochmal zurück an dich, Daniel. Dieser Preisvorteil, den ich habe, wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe, ist dieser Vorteil so groß, dass sich das überkompensiert in Bezug auf die Neubaukosten? Also mal abgesehen davon, dass ich natürlich sofort einen Cashflow habe und sofort einen Mieter habe, der sozusagen meine ganzen Kosten trägt. Das heißt, ich komme leichter rein. Aber das, was ich an Sanierungsdruck dann irgendwann habe, kommen gleich noch zu dem Thema Ökologie und Fußabdruck, aber das, was ich an zu erwartenden Investitionen habe, ist das weniger als das, was ich an Aufschlag im Neubau hätte, aus deiner Erfahrung?
Wenn du nur den Kaufpreis betrachtest, kommt es natürlich ganz speziell auf die Lage drauf an. Ne? Also klar, wenn du jetzt eine Top-A-Standort Neubauimmobilie nimmst mit einem Bestand, dann bist du ja teilweise fast beim Doppelten, was du im Neubau bezahlst. Ne? Also da, glaube ich, kann man das auf alle Fälle so pauschal behaupten. Aber generell, glaube ich, tut man diesem Vergleich keinen Gefallen zwischen Neubau und Bestand, wenn man es nur auf den anfänglichen Kaufpreis auswirft. Weil natürlich muss ich im Bestand gewisse Themen sanieren, muss ich gewisse Themen eben machen. Aber wenn ich es jetzt von unseren Projekten vergleiche, wo wir ja immer auch auf die energetischen Themen schauen oder eben Strangsanierung, Dachsanierung etc. durchführen, dann sind wir deutlich, so wie es Michael auch sagt, um 1.000, wahrscheinlich sogar eher 1.500 bis teilweise 2.000 Euro pro Quadratmeter noch günstiger, obwohl die Sanierungen da schon mit drin sind. Da muss man natürlich sagen, bin ich nicht am Stand der Technik, weil ich habe ja natürlich einen Bestand, den ich ertüchtige, aber ich bin in einer Energieeffizienzklasse, wo man sich auf alle Fälle, sage ich mal, sehr, sehr entspannt zurücklegen kann. Also das ist der eine Punkt, wo man günstig ist oder wo es grundsätzlich, sage ich mal, der Vergleich von den Kaufpreisen her abhängig ist. Aber die entscheidende Situation ist, lieber Hauke, vor allem ja in dem Bereich der Miete. Das heißt, im Bestand kaufe ich ja vermeintlich einen Bestandsmieter ein, der ja in der Regel deutlich weniger bezahlt wie ein Mieter, der eine Neubauimmobilie mietet. Ne? Im Neubau bin ich ja logischerweise an der Decke meines Mietspiegels, also Mietspiegel greift da ja nicht, aber an der Decke einer maximalen Miete. Im Bestand hingegen kann ich das quasi in den ersten 15 Jahren dann relativ entspannt nachholen, weil sich quasi ja die Miete am Marktgeschehen erstmal dann auf das Niveau von heute entwickeln muss. Das heißt, es muss gar nicht der Markt unbedingt nach vorne laufen. Das heißt, ich weiß also, wenn ich Bestand kaufe, vielleicht zu einer schlechteren Anfangsrendite, okay, aber ich weiß sicher, dass ich in 3, in 5, in 8 Jahren, in 9, in 10 Jahren eine deutliche Mietsteigerung habe, also eine deutliche Renditeverbesserung. Und dann überhole ich tatsächlich dann auch irgendwann mal den Neubau.
Okay, interessante Perspektive. Aber gehen wir nochmal zum Thema ökologischer Fußabdruck, Michael. Was meinst du, was ist vorteilhafter, Neubau oder Bestand?
Ja, es ist ja eine interessante Diskussion, die wir da in der Wohnungswirtschaft oder Gebäudewirtschaft haben. Man schaut immer gerne auf die Energieeffizienzklassen und den niedrigen Energieverbrauch im Neubau. Aber es ist eine ähnliche Diskussion eigentlich wie um die Elektroautos, ne? Wir müssen ja auch berücksichtigen, dass eben auch viel Energie erstmal aufgewendet werden muss, um beispielsweise ein E-Auto zu bauen. Oder eben auch, um eine neue Immobilie zu erstellen. Und da kommt natürlich auch noch hinzu, dass wir eben auch sehr viel graue Energie haben und Ressourcenverbrauch haben, alleine dadurch, dass wir eben die Materialien beispielsweise verwenden. Wir sind ja jetzt dabei, so langsam zu überlegen, welche Regelungen gibt es da auch für den Neubau, wie kann man da auch die Kreislaufwirtschaft einhalten. Das wird wahrscheinlich aber den Neubau nochmal weiter verteuern. Also man muss schon sagen, die Immobilie, die schon steht, die hat natürlich einen deutlich niedrigeren ökologischen Fußabdruck, wenn man alles mit berücksichtigt, als die Immobilie, die eben neu gebaut wird. Und ich meine, der Wohnungsbau an sich macht etwa 8% der CO2-Emissionen in Deutschland aus, jährlich. Ja, und das ist natürlich schon gewaltig. Und gerade wenn man dann eben den Bestand auch saniert, über alles ist dann natürlich der ökologische Fußabdruck da eigentlich günstiger.
Also Nachhaltigkeit über lange Laufzeiten und nicht über die neueste Technik. Ist ja, genau, wie du schon gesagt hast, die gleiche Diskussion haben wir im Auto auch.
Wir haben die Diskussion ja auch bei Tesla. Ja, ich glaube, ab 100.000 Kilometer rechnet es sich so langsam, aber die musst du erstmal fahren. Das wird oftmals nicht gesehen.
Und dann muss das ja auch noch 100.000 Kilometer halten. Aber das ist ein anderer Podcast, da wollen wir heute gar nicht hin. Daniel, ich habe noch eine andere Frage, die natürlich mich als Anleger immer sofort interessiert, weil ich so denke, also ihr bietet mir ein Full-Service-Paket ein, inklusive Mietpool und so weiter. Und natürlich muss das auch jemand machen. Und natürlich wollt ihr damit legitimerweise auch Geld verdienen. Dafür seid ihr natürlich auch am Markt. Und das ist aber natürlich trotzdem irgendwann etwas, das jemand bezahlen muss. Kostet das nicht unglaublich viel Rendite, wenn ich sozusagen bei euch jetzt bin und sage, ja, Full Service mache ich. Also um auch nochmal das Auto zu bemühen als Beispiel, das wir alle kennen, diese Full Service Packages, muss man schon genau hingucken. Manchmal ist das auch ganz schön teuer. Erzähl mal.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und da werden wir tatsächlich auch von vielen Anlegern, die wir, mit denen wir natürlich ja auch direkt dann zum Teil in den Besichtigungen oder in den Vertragsbesprechungen auch sprechen, auch direkt konfrontiert. Ja Mensch, kostet mich das nicht zu viel, euer ganzer Service, ne, was ihr da alles macht mit Mietpool und Hausverwaltung und so weiter. Man denkt es tatsächlich sehr, sehr häufig, wenn man es dann tatsächlich zerlegt, lieber Hauke, und es im Verhältnis des Zeitaufwands nimmt, dann relativiert sich das sehr, sehr stark. Ich gebe ein relativ simples Beispiel dazu. Unsere Mietverwaltung kostet aktuell 30 Euro im Monat, wenn ich im Mietpool teilnehme, ne? Das heißt, ich glaube, für 30 Euro im Monat, das sind dann 360 Euro im Jahr, musst du das erstmal auch selber irgendwie verwaltet bekommen, ne? Dass du dir neue Mieter suchst, dass du dir selber um die ganzen Wohnungsabnahmen, Übergaben dich da umkümmerst, ne? Also das ist nur mit der reine Verwaltungsaufwand bei der Mietverwaltung, die WEG-Verwaltung, lieber Hauke, weißt du, die trage ich ja als Eigentümer in einer Eigentümergemeinschaft immer, egal ob ich mit Domizil eine Immobilie kaufe oder ob ich bei Immobilienscout mir direkt einen Neubau kaufe. Wenn ich in einer Eigentümergemeinschaft bin, zahle ich einen WEG-Verwalter. Also den habe ich quasi immer zu bezahlen. Was eben bei uns quasi dazu kommt, wenn man das möchte, ist diese Mietverwaltungsgebühr. Aber auf der anderen Seite geht es ja dann immer viel, ja, aber wenn ich ja dann in den Mietpool gehe, dann ist ja vielleicht meine Ist-Miete in der Wohnung tatsächlich ja vielleicht ein bisschen eigentlich höher, wie der Durchschnitt ich bekomme. Das ist ja häufig dieses Argument, warum man sagt, man möchte nicht in den Mietpool gehen. Deswegen machen wir ein spezielles Konzept in den ersten 6 Jahren bei unseren Projekten, um das genau nicht zu haben, wo ich die Rendite sogar ein bisschen höher habe, wie wenn ich den tatsächlich alten Mietvertrag als meine Ist-Miete vereinnahme. Und zwar hast du ja in einer großen Anlage mit 100 Einheiten, logischerweise unterschiedliches Mietniveau. Ne? Der eine zahlt, ich sage jetzt extrem, 6 Euro, der nächste zahlt 9 Euro. Also das heißt, die Durchschnittsmiete liegt halt dann irgendwo halt dann bei diesen knapp 7,50 Euro dann in dem Bereich. Die Frage, hast du 6 Euro oder 9 Euro? Am Anfang des ersten Mietpuls schütten wir ein bisschen höhere Miete aus, wie wir tatsächlich einnehmen. Wie gelingt uns das? Das gelingt uns nicht, weil wir zaubern können, sondern es gelingt uns dadurch, dass wir eine Cash-Einlage in den Mietpool reinlegen, um diese ersten Mietanpassungen quasi bereits vorzufinanzieren. Das heißt, ich profitiere gleich von einer etwas höheren Anfangsrendite, wenn ich also theoretisch die vermeintlich schlechtere Wohnung habe. Ne? Also deswegen relativiert sich das sehr, sehr stark. Und wenn man es auf den, war jetzt natürlich sehr viel technisch, ich weiß, ist im Podcast wahrscheinlich auch nicht ganz so gut nachzuvollziehen, aber vielleicht kann man es sich relativ leicht vorstellen, dass wir eben am Anfang versuchen, ein vernünftiges Mietenniveau festzulegen für die ersten Ausschüttungen, die ersten 6 Jahre, um dann die Mieten in unserer Mietverwaltung in dem gesamten Objekt quasi dann auch zu entwickeln. Und dort steckt ja dann natürlich auch die Wertsteigerung der Immobilie, sowohl der Kaufpreise als auch natürlich dann der Mieten. Und wir glätten natürlich auch das Risiko. Ein Anleger hat natürlich dann kein Risiko mehr, dass seine Wohnung mal, wenn er einen Mieterwechsel hat, vielleicht auch mal für 1 oder 2 Monate leer steht, weil er ja dann wahrscheinlich die Wohnung ja auch ein bisschen renovieren muss im Bestand. Im Bestand hast du ja vielleicht ein bisschen mehr wie Schönheitsreparaturen, wenn der Mieter auszieht. Habe ich im Neubau in der Regel auch. Ne? Im Neubau ist ja dann in der nächsten Wiedervermietung ja auch kein Neubau mehr, ne? Also kein Erstbezug mehr, muss ich ja vielleicht auch ein bisschen Wände streichen etc. Dann, wenn nur 1 Monat die Wohnung leer steht, ne? Das heißt, ich rechne vielleicht mit einer kalten Mieternahme von 800-900 Euro, dann verflüchtigen sich die Kosten relativ schnell, die ich vielleicht anteilig weniger an Miete bekomme, wie in der tatsächlichen Wohnung. Ne? Also wenn du nur mit 1 Monat Leerstand rechnest im Jahr, also nicht im Jahr, das hat man nicht jedes Jahr, aber bei so einer Renovierungsgeschichte, dann sind die Kosten tatsächlich relativ gering und teilweise bei einigen Modellen, bei uns muss man sich genau anschauen, welches Objekt, aber hat man tatsächlich sogar eine höhere Rendite, wie wenn ich die tatsächlich kleinere Ist-Miete nehme aus dem Mietvertrag, die bereits in der Wohnung veranschlagt.
Das klingt ja erstmal total gut. Die Frage ist, ist das ein Skaleneffekt, den ihr jetzt hebt, weil ihr einfach viele Objekte in der Verwaltung und im Mietpool habt? Oder an welcher Stelle verdient ihr Geld? Also das ist ja meine Frage, ne? So, ihr glättet mir, ihr finanziert mir vor, das muss ja alles irgendwo herkommen. An irgendeiner Stelle wollt ihr auch völlig legitimerweise natürlich auch das Geldrisiko, das ihr da geht, honoriert haben und Geld verdienen. Wo?
Also der erste Verdienst wird natürlich gemacht im Ankauf. Ne? Wir kaufen in der Regel ja größere Wohnungsbestände ein. Unseren letzten großen Wohnungsbestand haben wir gekauft mit einem Volumen von über 340 Millionen. Das waren 3.500 Wohnungen. Das heißt, ich habe natürlich einen anderen Einkaufspreis, wenn ich nur eine Wohnung kaufe. Ne? Das heißt, diese Glättung der Mieten, um die Frage konkret zu beantworten, das wird natürlich finanziert, diese Einlage in den Mietpool, durch einfach die Kaufpreise. Ne? Das wird über die Kaufpreise ganz klar finanziert. Das sind Objektkosten. Von der Verwaltungsseite her verdienen wir natürlich dann diese 30 Euro Mietverwaltungsgebühr plus nochmal 30 Euro WEG-Verwaltungsgebühr, also diese 60 Euro Verwaltungsgebühr im Monat. Wir verwalten auch 6.000 Einheiten. Also da kommt dann natürlich auch was zusammen. Aber jeder, der sich denkt, er macht mit Hausverwaltungen das super profitable Geschäft, den kann ich beruhigen. Das ist in der Regel kostendeckend, weil es sehr personalintensiv ist, ne? In der Mietverwaltung zu arbeiten. Wir haben rund, wenn ich die Techniker mitzähle, Hauke, haben wir rund 60 Personen in der Hausverwaltung, die sich quasi um den ganzen After-Sale-Prozess kümmern, auch wenn wir digitalisiert haben mit einer Eigentümer- und Mieter-App. Aber du brauchst unglaublich viel Personal. Und deswegen ist unser Hauptverdienst tatsächlich eher im Ankauf. Ne? Steckt quasi, wie es ja immer so schön heißt, der Gewinn. Und dort kaufen wir einfach größere Bestände auf und haben dadurch günstigere Einstandspreise.
Okay, also kann man sagen, da, wo ihr Geld verdient, komme ich als Einzelanleger gar nicht hin. Also das ist ja der Verdacht und das ist ja auch in Wahrheit eine gute Nachricht, dass man sagt, okay, ihr bietet das als Service mir als Anleger an, aber heben könnte ich den Gewinn nicht, den ihr hebt, weil ihr größere Abschnitte kauft. Kann man das so zusammenfassen?
Genau.
Was ja einfach spannend ist, ne? Letztlich schlagt ihr so eine Brücke zwischen der früher klassischen Direktanlage und dem Fondsprodukt, wenn man so will. Ja? Also ich meine, viele vergleichen natürlich dann und sagen, naja, wenn ich das alles direkt selber mache, wenn ich saniere, wenn ich selber den Mieter aussuche, dann kann ich vielleicht auch, wenn ich sehr gut bin, vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen. Aber es steckt eben auch ganz viel Arbeit drin. Ne? Das muss man einfach auch sagen. Und ich glaube, für die meisten, wenn man da so viel Zeit reinsteckt, dann ist man eben Unternehmer und trägt natürlich auch ein unternehmerisches Risiko. Dann hat man vielleicht auch eine höhere Rendite verdient. Aber viele vertun sich da, glaube ich, auch mit dem Aufwand. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was, was viele abgeschreckt hat, ja lange vom Immobilienmarkt, dass ich wirklich sehr intensiv selber daran arbeiten muss. Und deswegen finde ich so Anbieter wie euch dann auch interessant, die das dann eigentlich convenient machen, ne? Bequemer machen. Klar, das glättet auch irgendwo die Renditen, muss man auch sehen, aber man hat trotzdem natürlich ein klassisches Immobilieninvestment. Ja? Von daher ist das, glaube ich, ganz spannend und zeigt einfach auch, dass sich dieser Immobilienmarkt da auch stärker ausdifferenziert und man mehr Produktangebote und Typen auch für den Kapitalanleger mittlerweile hat.
Das kann ich absolut so unterschreiben. Dieser Arbeitsaufwand, ich erinnere mich an den Vortrag von Jens Lautenberg, der ja bei einem namhaften Unternehmen ja für die Produktprüfung ja auch zuständig ist. Und da fällt mir mal ein Satz dann ein, den ich auch ganz gerne mal zitiere. Er sagt, ne, eines der größten privaten Investments, was man macht, das ist zweifelsohne in der Regel ja eine Immobilie, die man sich als Kapitalanlage kauft, weil die kostet in der Regel irgendwie was ab 150.000 Euro aufwärts, ne? Wahrscheinlich deutlich mehr. Und dann bei dem Investment entscheide ich mich dann dafür, dass ich das dann selber mache, dass ich das dann selber manage, dass ich mir den Mieter selber auswähle und dann idealsterweise noch den Standort aussuche, wo ich mir vielleicht sogar auch vorstellen kann, da mal in 30 Jahren selber einzuziehen. Also glaube ich, werden viele Fehler eben auch gemacht und das kann ich da nur unterschreiben. Und deswegen bieten wir das unseren Kapitalanlegern an und die vergangenen 15 Jahre zugegebenermaßen war natürlich ein regelrechter Immobilienboom, auch ab dem Jahr 2014 vor allem ganz, ganz stark, aber auch die Jahre davor, wenn wir unsere Objekte anschauen, wie die jetzt von den Energieklassen ausschauen, was wir da für Instandhaltungsthemen abgearbeitet haben, jetzt gerade auch mit KfW-Förderungen. Ich erinnere mich an ein, zwei Objekte, wo wir jetzt Solarthermieanlagen auf die Dächer bauen konnten, ohne eine Sonderumlage und dort dann auch die KfW-Förderung noch in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es hört ja bei der Objektkonzeption, wenn wir ein Produkt kaufen und dann in den Vertrieb geben, hört das ja nicht auf, weil wir ja die Verwaltung auch in der WEG, also in der Eigentümergemeinschaft selber machen, geht natürlich die technische Entwicklung dieser Objekte natürlich weiter. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wir kennen diese Immobilien ja eben aus dem FF vom Ankauf. Und dadurch fällt es uns vielleicht ein Stück weit auch leichter als Verwalter, die notwendigen Instandhaltungspläne auch mit der Eigentümergemeinschaft dann auch umzusetzen.
Genau. Erfahrung ist an dieser Stelle wie immer nicht schädlich. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, wenn man sich mal euer Portfolio anguckt von der Domizil Real Estate Group, dann fällt auf, dass ihr nicht hauptsächlich in den Big Seven unterwegs seid, sondern eher so in Städten, sag ich mal. Also als Hamburger ist eine Stadt natürlich. Aber ja, formal sind es Städte. So, wir reden über Eutin, Wismar, Brühl. Seht ihr in großen Städten, wie bitte?
Lübeck zum Beispiel auch.
Ja gut, Lübeck ist nun wirklich eine Stadt, das kann ich so als Norddeutscher so unterschreiben. Nein, aber ist das eine grundsätzliche Ablehnung den Big Seven gegenüber, weil man sagt, da sind alle anderen, da tummeln wir uns nicht auch noch? Oder habt ihr da eine spezielle Ankaufsstrategie in den kleineren Städten oder übersehen wir alle etwas, das ihr gefunden habt und habt da jetzt den heiligen Gral der Immobilieninvestments in den Händen und teilt ihn jetzt hier mit uns? Erzähl mal.
Ja, den haben wir tatsächlich wahrscheinlich, aber so wie viele andere ihn auch haben. Also wir erfinden da, glaube ich, den Standort nicht neu. Drei Gedanken dazu. Zum einen, die Big Seven sind sehr, sehr interessant, sind starke Städte, sind natürlich Magneten, vor allem aber dann für das Umfeld kleinerer Städte. Ne? Für dann die sogenannten Schwarmstädte, die sogenannten B- und C-Lagen, die einfach eine sehr, sehr gute Anbindung an zum Beispiel an dieser Top-7-Regionen haben. Das heißt, das Erste haben wir in München zum Beispiel, da ist ja unser Unternehmen, ich spreche auch gerade aus unserer Hauptzentrale hier in München, dass wir mittlerweile verschiedene Aufteilungsverbote haben durch das Baulandsmobilisierungsgesetz. Das heißt, ich darf quasi gar keine Privatisierung mehr vornehmen in Wohnungsbestände, weil es von der Kommune verboten ist, dass es zum Teil sinnvoll ist, begehrte Innenstadtlagen zu schützen, ne, dort quasi nicht die bestehenden Mieter rauszudrängen, um dort dann Luxussanierungen zu bauen, ist mit Sicherheit richtig für ein Unternehmen wie uns, die wollen, dass die Mieter drin bleiben, ne, die Objekte weiterentwickeln, ist natürlich dieses Gesetz leider Gottes für uns nachteilig, sodass wir also gewisse Themen dort in den Top 7 Regionen gar nicht machen können. Das ist zum einen schon mal der entscheidende Punkt. Zum anderen, als es aber auch noch ging, und dann muss ich auch da in die Zeit gehen, auch vor 7, 8, 9 oder 10 Jahren sind wir auch gerne eben in Städte gegangen, die eben im Umland dieser Top 7 Städte waren, weil man dort, und das ist der entscheidende Punkt, weil man dort eben noch wirklich ein vernünftiges Preis-Leistungs-Angebot hinbekommt für den Kapitalanleger. Das heißt, dort kaufe ich also noch ein mit der relativ hohen Wahrscheinlichkeit einer Wertsteigerung, einer Kaufpreisentwicklung und natürlich einer Mietentwicklung. Das heißt, die Seite für den Kapitalanleger, für den Eigentümer ist sehr, sehr positiv, weil ich kann mir einfach ein bisschen mehr Immobilie leisten. Wenn du gerade Brühl ansprichst, Brühl ist 20 Minuten von der Innenstadt weg, von Köln. Aber da kriege ich halt noch wirklich einen sehr, sehr guten Bestand, den wir jetzt auch mit Strangsanierung sanieren, für deutlich unter 4.000 Euro den Quadratmeter. Da wird es dann in der Innenstadt in Köln dann tatsächlich sehr, sehr schwierig mit den Maßnahmen, die wir da noch entwickeln. Das heißt, für den Eigentümer haben wir also dort eine relativ gute Einstiegschance. Es muss natürlich, gebe ich dir recht, auch der Standort passen, dass er sich auch entwickelt. Das gucken wir uns an nach Raumordnungsprognosen, auch von dem Institut, wo Michael ja tätig ist, ne, nehmen wir uns da diese Daten, wo sind denn die Bevölkerungszuwanderungen, wo sind die Entwicklungen etc. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite muss ja auch vor allem der Köder dem Fisch schmecken und der Fisch ist in dem Fall der Mieter. Das heißt, der Mieter muss sich diese Immobilie auch leisten können. Und da stellt sich doch für mich oder für den Anleger die ganz entscheidende Frage, und das ist der dritte Aspekt, dass wir eine Situation haben, wer sich denn in Deutschland die Mieten leisten kann. Die generelle Diskussion, was ihr auch einleitend gesagt habt, es fehlen über 800.000 Wohnungen wahrscheinlich bis zum Jahr 2027, 28. Es fehlen gerade in dem unteren bis mittleren Preissegment die Wohnungen. Nur die allerwenigsten Mieter, und ich spreche vom Mieter, können sich doch die Top 7 Innenstädte leisten, wo du Mieten hast von über 20, 25 Euro den Quadratmeter. Also bieten wir quasi ein Produkt an, was der Eigentümer gut leisten kann, aber vor allem auch, wo ich eine breite Masse an Mietern anspreche. Und dadurch glauben wir, dass das ein nachhaltiges Investment ist, vor allem sehr solide, wo man eben auch eine sehr, sehr tolle Wertentwicklung dann in der Langfristigkeit auch erwirtschaftet. Das ist der Grund, warum wir genau auf diese Städte gehen.
Ja, total nachvollziehbar. Zumal wir auch immer wieder, und das ist immer wieder eine beeindruckende Zahl, gerade auch wenn wir so über diese ganzen politischen Maßnahmen aus Berlin sprechen, die sich natürlich auf die Big Seven ergießen, nur 15 Millionen der Deutschen wohnen in den Big Seven und trotzdem haben wir manchmal den Eindruck, dass das der Hauptteil des Marktes ist, was ja schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Also insofern auch schön, da mal die Perspektive aus dem restlichen, in Anführungsstrichen, Markt zu hören, weil da leben ja in Wahrheit viel, viel mehr Menschen als in den Big Seven selber. Genau, das sind immer wieder so Sachen. Na Michael, was hast du da wissenschaftlich noch hinzuzufügen, bevor ich wieder radikal werde?
Ganz. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Top 7 wachsen, dass da eine starke wirtschaftliche Entwicklung ist und das ist natürlich auch schon eingepreist. Und macht es natürlich auch Sinn, durchaus auch nach Standorten zu gucken, naja, wo können die den nächsten Schritt machen? Ne? Also vor 20 Jahren war Leipzig ein Geheimtipp, ist heute sicherlich auch kein Geheimtipp mehr, aber dann auch mal zu überlegen, naja, was entwickelt sich denn weiter, dass sich das Umland von Köln auch weiterentwickeln wird, ist, glaube ich, relativ klar. Spannend finde ich aber so einen Standort auch wie Wismar, den ich selber da gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wenn man sich überlegt, naja, Rostock wird sich weiterentwickeln. Rostock hat eine starke Entwicklung. Einzugsgebiet von Berlin vergrößert sich immer weiter. Küste ist vielleicht generell auch interessant, ne, wenn wir uns über Homeoffice dann auch immer stärker aussuchen können, wo möchte ich denn auch unter Freizeitaspekten dann wohnen? Naja, dann sind so Standorte sicherlich auch spannend. Ob alles immer so klappt und ob alles in der Erwartung ist, ist klar. Aber ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, dass hier die Einstiegschancen einfach recht gut sind und die Chancen auf eine überdurchschnittliche Wert- und Mietentwicklung einfach relativ groß sind. Und ich meine, auch das gehört ja zur Wahrheit. Wenn du eben in München kaufst, es wissen alle, dass München stark ist. Die Rendite wird nicht übermäßig sein, ne? Sondern das Spannende ist, wenn du eben in Standorte gehst, die noch nicht alle auf dem Schirm haben. Und von daher, auch da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten. Wir haben natürlich in Deutschland Regionen, die schrumpfen, ja, da muss man aufpassen, aber wir haben eben auch eine ganze Menge Regionen außerhalb dieser Großstädte, die noch eine positive Entwicklung vor sich haben, auch eine überdurchschnittliche Entwicklung, und von daher ist das auch spannend und ja, durchaus interessant.
So, und jetzt aber nochmal zum Abschluss, und das ist ja sozusagen der eigentliche Praxis-Mietswissenschaft wir legen das jetzt mal übereinander und checken mal, ob wir zum einheitlichen Ergebnis kommen, weil das treibt uns alle um. Wie entwickelt sich denn nun der Wohnungsmarkt im Jahr 2024? Du hast es gesagt, Daniel, es fehlen jede Menge Wohnungen, wie groß die Zahl auch immer genau sein wird, aber es wird zu wenig gebaut, das können wir mal sagen. Wir haben im Bestand einen Druck, die Leute wollen sich verändern und können nicht. Die Wohnungen, die verfügbar sind, die sind heiß umkämpft, die Preise steigen, die Inflation ist da, die Energiekosten spielen eine Rolle. Jetzt wird das Thema CO2 auch nochmal heißer, also Wohnungsmarkt geht wahrscheinlich wieder steil nach oben, oder? Michael, erzähl mal, was sind deine 2 Cents dazu?
Naja, steil nach oben glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wir müssen schon auch sehen, wir haben eine konjunkturelle Belastung. Das Wirtschaftswachstum ist relativ mau und das hat natürlich auch Auswirkungen auch auf den Immobilienmarkt. Aber dennoch sind die Vorzeichen ja relativ gut für den Immobilienmarkt. Das muss man sagen. Wir haben da mehrere Faktoren, die eben wichtig sind. Wichtig natürlich vor allen Dingen die Mietentwicklung. Die Mieten steigen immer noch überproportional an. Wir haben im Bundesdurchschnitt im letzten Jahr eine Mietsteigerung bei den Neuvertragsmieten von 5,2% gehabt, in vielen Standorten auch noch ein bisschen mehr. Also da hat sich die Dynamik einfach erhöht. Das zahlt natürlich auch auf die Wohnungspreisentwicklung ein. Dazu haben wir die Erwartung, dass die Zinsen doch auch noch ein bisschen runtergehen könnten. Sie sind auch schon ein bisschen runtergegangen. Auch allein in Erwartung dieser Zinsentwicklung werden sich die Wohnungspreise auch wieder weiterentwickeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auch am Ende diesen Jahres ein Minus bei der Wohnungspreisentwicklung haben, sondern im Gegenteil auch schon wieder ein Plus. Wie groß das ausfällt, das wird schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder in den Boom zurückkehren, aber dass wir doch einen moderaten Anstieg der Wohnungspreise in diesem Jahr erleben werden und wir damit eben auch den Turnaround schaffen. Und das ist sicherlich spannend.
Das ist auf jeden Fall die wissenschaftliche Perspektive, die ja natürlich eine ganz, ganz hohe Flughöhe hat. Und am Ende, und das ist ja das Spannende, Daniel, vielleicht erzählst du mal aus der Praxis, wenn du dann da mit den Leuten sitzt und im Ankaufsgespräch bist und ganz konkret jemand aber eine ganz andere Erwartung oder Geschichte an den Markt verfolgt, wie ist es? Ist das schon so abfühlbar, dass alle den Eindruck haben, so ein bisschen was nach oben, vielleicht auch ein bisschen mehr geht das schon, preisen die schon wieder ein? Das ist ja für die Projektentwickler das Problem gewesen bei den Grundstücksverkäufen irgendwann in der Boomphase, dass da die ganze Rendite immer schon gleich mit eingepreist wurde und eigentlich der Projektentwickler fast nichts mehr verdienen konnte. Was erlebst du in der Praxis, wenn du mit den Leuten verhandelst?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist noch nicht Fisch oder Fleisch. Es ist noch irgendwas dazwischen. Es gibt vor allem deutsche institutionelle Investoren, Versicherungen etc., die denken, ich warte lieber noch mal ein bisschen, bevor ich wieder in die Märkte einsteige, weil vielleicht geht noch die ein oder andere Firma in die noch stärkere Schieflage, ne, um noch irgendwie noch das günstigere Schnäppchen zu kriegen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade jetzt auch die letzten Wochen festgestellt, dass einige ausländische Investoren sich gerade schon bereit machen, sich aufstellen, ne, für die Investition wieder in die deutschen Märkte, weil es eben ein sehr, sehr sicherer Markt ist. Es fehlen, wie du gesagt hast, so viele Wohnungen. Das registriert man ja nicht nur in Deutschland, das nimmt man ja auch im Ausland, also im europäischen oder auch außereuropäischen Ausland wahr. Und da merke ich schon, dass eine höhere Nachfrage da auch wieder da ist. Deswegen glaube ich tatsächlich auch im Transaktionsmarkt wird sich dann, vor allem wenn die Zinsen wieder auch ein bisschen runterkommen, eventuell im zweiten Halbjahr oder drittes, viertes Quartal, dass wir dort auch steigende Preise auch erwarten können. aber moderat. Ne? Also ich glaube, was du vorher gesagt hast, steil nach oben, glaube ich, wird es pauschal nicht gehen. Aber dieses Thema auch mit den Preissteigerungen, man muss sich das ja wirklich differenziert betrachten. Ich glaube, letztes Jahr wurden wahrscheinlich im Jahr 2023 diese ganzen Luxusimmobilien, die die Eigennutzer gekauft haben, ja fast gar nicht mehr umgesetzt. Wenn du die mal rausrechnest aus der Statistik komplett, dann wären die Preisreduzierungen gar nicht so dramatisch gewesen. Weil diese Spitze dieser extrem teuren Wohnungen hat ja komplett gefehlt. Also deswegen muss man sich das auch immer ein bisschen genauer anschauen. Also ich erwarte aufgrund des Mietniveaus in Deutschland, aufgrund der Wohnungsnot, schon steigende Preise. Und wir merken das tatsächlich auch im Ankauf. Es wird dir nichts geschenkt. Also man hat wirklich so das Gefühl gehabt, letztes Jahr so im Oktober, November, wir sind am Tiefpunkt. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch erreicht worden, so von meiner Wahrnehmung, was so die Transaktionen auch anbelangt. Also ich glaube, dass da, oder das merken wir aus der Praxis. Ähnlich wie es Michael quasi sagt, aus der wissenschaftlichen Einschätzung. Von der Praxis her merken wir das in den Ankaufsgesprächen, was sich da tut, von den Faktoren her.
Herrlich. Das müssen wir bei Gelegenheit nochmal fortsetzen. Vielleicht machen wir mal eine ganze Folge nur zu dem Ankaufsprozess. Ich finde es ja wahnsinnig spannend.
Spannend, ja.
Ich danke dir, Daniel. Ich danke dir, Michael, für eure Zeit und all die Einblicke, die ihr uns hier habt zuteil werden lassen. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und es gilt wie immer für den Fall, dass du eine Antwort im Sinn hast, die ich hier durch fehlende Fragen nicht produzieren konnte, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserem Partner, die Domizil Real Estate Group. Auch da kannst du dich mal umschauen und dir das Ganze auf der Website anschauen. Ich würde sagen, genieß dieses fantastische Wetter. Es ist blauer Himmel, weiße Wolken. Es ist ein großartiger Tag. Es hat wunderschön angefangen mit diesem Podcast. Lasst es toll weitergehen. In diesem Sinne, ich danke euch für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. Danke.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, der Domizil Real Estate AG, als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.
Tschüss zusammen.